Der Schreiber des Buches ist auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Wo finden wir Lebensglück? Fragen, die uns dabei beschäftigen, sind dabei unter anderem, wie gehen wir mit guten und mit schlechten Zeiten um? Macht Reichtum glücklich und was bleibt, wenn ich alt bin und die Kräfte weichen? Der heutige Predigttext beschäftigt sich mit einem großen und einem wichtigen Thema, nämlich dem Thema der Beziehungen. Er wird häufig besonders aufgegriffen, wenn in der ersten Reihe ein stolzer Herr im schicken Anzug und eine ausgesprochen glückliche Dame in einem bezaubernd weißen Kleid sitzen. Allerdings beginnt der Text dann in der Regel immer bei diesen Feierlichkeiten erst ab Vers 9. Da aber jetzt weder ein Herr in schickem Anzug, also ich will da nicht zu nahe treten, noch eine glückliche Dame im weißen Kleid hier sitzen, wollen wir die Verse 7 bis 12 aus dem vierten Kapitel des Buches Prediger betrachten. Der Text wird an der Wand angestrahlt. Ich lese nach der Übersetzung Gute Nachricht. Ich habe noch etwas unter der Sonne gesehen, das ganz vergeblich ist. Da lebt jemand ganz allein. Er hat keinen Sohn und auch keinen Bruder, trotzdem arbeitet er rastlos weiter. Und sein Besitz ist ihm nie groß genug. Für wen plagt er? Für wen plage ich mich dann eigentlich und gönne mir selbst keine Freude? Auch das ist vergebliche Mühe, eine fruchtlose Beschäftigung. Zwei sind allemal besser dran als einer allein. Wenn zwei zusammenarbeiten, bringen sie es eher zu etwas. Wenn zwei beieinander schlafen, können sie sich gegenseitig wärmen. Also wenn zwei unterwegs sind und hinfallen, dann helfen sie einander wieder auf die Beine. Aber wer allein geht und hinfällt, ist übel dran, weil niemand ihm helfen kann. Wenn zwei beieinander schlafen, können sie sich gegenseitig wärmen. Aber wie soll einer allein sich warm halten? Ein einzelner Mensch kann leicht überwältigt werden, aber zwei wehren den Überfall ab. Noch besser sind drei. Es heißt ja, ein Seil aus drei Schnüren reißt nicht so schnell. Ein erster Punkt, allein unterwegs. Als ich den Text zum ersten Mal las, hatte ich zunächst gefühlt den Eindruck, dass der Mensch, der in diesem Vers 8 beschrieben ist, an seiner Situation selber schuldig ist. Vor lauter Streben nach Besitz nimmt dieser Mensch, ich nenne ihn einfach mal Otto, oder gibt es hier einen Otto? Weder seine Mitmenschen noch seine Umwelt war und er ist deshalb allein. Aber als ich mal den Text erarbeitet habe, muss ich feststellen, dass die Ursächlichkeit genau andersherum ist. Otto lebt allein. Der Text spricht davon, dass er eben keinen Sohn hat. Wollte er das? War er verheiratet und jetzt verwitwet? Der Prediger geht nicht darauf ein. Otto hat keinen Bruder. War das schon immer so? Ich glaube, dass es falsch ist, wenn wir davon ausgehen, dass Otto seine Lebensumstände selbst gewählt hat. Sein Lebensweg führte einfach dazu, dass er allein ist. Und das Gesetz des Mose sah vor, dass sein Erbe zunächst an die Söhne ging. Gab es keine Söhne, dann war der Bruder der Nächste, dem das Erbe zustand. Damit verbunden war allerdings die Verpflichtung, die Witwe zu heiraten, zu versorgen und Nachkommen zu zeugen. Aber bei Otto gab es keine Nachkommen. Wir können davon ausgehen, dass es auch keine Töchter oder Schwestern gab. Niemand, dem das Erbe zustand. Niemand, für den er sorgen musste und niemand, für den er Verantwortung übernehmen musste. Was tun? Wir wissen nicht, ob Otto sich darüber intensive Gedanken gemacht hat, um dann eine Antwort auf diese Frage zu finden, oder ob die Entscheidung aus dem Bauch heraus gefällt wurde. Otto war jedenfalls ein erfolgreicher Unternehmer. Seine Geschäfte liefen gut. Er stürzte sich in die Arbeit, das Bankkonto füllte sich und den Rest um sich vergaß. Wahrscheinlich war Otto ein Mensch, der die ausgeprägte Arbeitsmentalität eines für Spätzle und Kehrwoche bekannten Völkchens aus Württemberg besaß. Schaffer, Schaffer, Häuslebauer und nicht nach dem Mädleschauer. Und wenn unser Häusle staut, dann gibt es keine Ruhe, denn dann spare mir auf a Ziege und a Kuh. Das Urteil des Predigers über die Mühen von Otto hört sich in der Übersetzung der guten Nachricht in Vers 7 vergleichsweise milde an. Vergeblich. Die Volksbibel, das ist eine Übertragung, trifft es meines Erachtens besser. Umsonst und sinnlos. Aber was ist die Alternative an dieser Stelle? Unser Text gibt mit zwei Fragen eine gute Hilfestellung. Erstens, für wen plage ich mich? Und zweitens, warum gönne ich mir keine Freude? Bei diesen beiden Fragen schimmert für mich Matthäus 22, Vers 39 durch. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Schafferschaffer, Häuslebauer und nicht nach der Andreschauer war das Motto von Otto. Der Prediger fordert den, der allein unterwegs ist, auf, den anderen in den Blick zu nehmen. Unser Arbeiten und Wirken soll ein Ziel haben, das außerhalb von uns ist. Arbeit ist zwar Schöpfungsauftrag, aber doch nicht Ziel unseres Lebens. Wenn ich in unsere Reihen schaue, dann sehe ich wahrscheinlich die eine oder den anderen, der allein unterwegs ist. Vater und Mutter, Partner verstorben, keine Geschwister. Der Text stellt auch Ihnen die Frage, für wen sind Sie unterwegs? Für wen können Sie da sein? Wer braucht Ihre Hilfe? Es macht keinen Sinn, für niemand da zu sein. Der Mensch ist auf das Du angelegt. Martin Buber geht davon aus, dass der Mensch sich nur am Du des anderen wahrnimmt und erlebt. Deshalb lade ich Sie ein, bewusst den Schritt auf den anderen zuzugehen. Der zweite Impuls, sich im Leben etwas zu gönnen, haben wir bereits an vielen Stellen des Predigers gehört. Wir sind es wert, Gottes gute Gaben zu genießen. Gott will, dass wir die Früchte unserer Arbeit als sein Geschenk dankbar annehmen. Noch besser ist es, wenn wir das gemeinsam mit Freunden, Bekannten oder Menschen tun, die in Not sind. Die Erkenntnis des Predigers, dass es dem Menschen nicht entspricht, allein unterwegs zu sein, finden wir in vielen Geschichten und Aussagen der Bibel. Schon im zweiten Kapitel des ersten Buch Mose erkennt Gott für sich, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist, dass er alleine lebt. Er soll eine Gefährtin bekommen, die zu ihm passt. Als Mose den Auftrag von Gott erhält, das Volk Israel aus Ägypten zu führen, stellt Gott ihm Aaron zur Seite, um gemeinsam vor den Pharao zu treten. Und auch als Jesus seinen letzten Weg geht, will er ihn nicht alleine gehen. Er bittet seine Jünger, mit ihm zu sein und im Gebet für ihn zu streiten. Deshalb kommen wir jetzt zum nächsten Punkt der Predigt. Zu zweit auf dem Weg. Zwei sind besser dran als einer allein. So führt der Prediger hier aus. Im Rahmen der Eheschließung und am Beginn des gemeinsamen Lebenswegs wird darauf häufig Bezug genommen. Diesen Aspekt des Textes möchte ich heute nicht beleuchten. Mir geht es heute mehr um Weggefährten oder Freunde, die in Lebensabschnitten mit uns unterwegs sind. Von allen Geschenken, die uns das Schicksal gewährt, gibt es kein größeres Gut als die Freundschaft. Keinen größeren Reichtum, keine größere Freude. Das hat der griechische Philosoph Epikur von Samos 3 Jahrhunderte vor Christus festgestellt und der Freundschaft einen sehr hohen Wert zugemessen. Der Nutzen und der Wert der Freundschaft sind heute unbestritten. Der Spiegel berichtet im Februar 2017, dass gute Freunde Spaß bringen. Beziehungsforscher finden immer mehr Gründe, warum man Freundschaften pflegen sollte. Übermäßiger Stress, Selbstzweifel, depressive Stimmung. Dagegen gibt es vor allem eins, Freunde. Sie halten uns Menschen gesund, sagt der Psychologe Franz Neier. Er erforscht seit mehr als 20 Jahren das Phänomen der Freundschaften. Echte soziale Unterstützung wie unter Freunden federe jede Form von Stress ab, sagt er. Das sorge für Wohlbefinden und stärkt die Abwehrkräfte von Körper und Seele. Menschen, die ihre Freundschaften pflegen, sind auch besser vor psychischen Erkrankungen geschützt. Ob ein Erwachsener nach einem traumatischen Erlebnis wie einem gewalttätigen Angriff psychisch erkrankt, hängt beispielsweise weniger davon ab, wie schlimm diese Erfahrung war, sondern wie gut der Betroffene danach durch sein soziales Umfeld aufgefangen wird. sagt der Psychiater Professor Michael Linden, der den Zusammenhang von psychischen Erkrankungen und dem sozialen Netzwerk von Menschen erforscht. Das Fazit bringt die Beziehungsforscherin, und also den Namen habe ich nicht erfunden, Wirtsus, auf den Punkt. Es geht eben nicht darum, viele Freunde zu haben, sondern gute. Und was nützen uns, dir, ihnen 200 Freunde auf Facebook, wenn Krankheit dein Leben gefährdet und du einfach jemanden brauchst, der sich ans Bett im Krankenhaus setzt und zuhört? Gute Freunde sind allerdings nicht umsonst zu haben. Da gilt der Satz des Schriftstellers Ernst Zacharias: Freundschaft ist nicht nur ein köstliches Geschenk, dem kann ich zustimmen, sondern auch eine dauernde Aufgabe. Es gibt in Freundschaften nicht nur die tollen Erlebnisse im Urlaub, das gemeinsam besuchte Fußballspiel, der gemeinsame nette Kneipenabend. Da gilt es auch beim Umzug anzupacken, die ewige Verspätung des Freundes auszuhalten, einen Konflikt auszuräumen, Missverständnisse zu klären und, und. Unser Predigttext spricht drei Lebensbereiche an, in denen es gut ist, zu zweit unterwegs zu sein. Zu zweit Ziele zu erreichen. Ein Sprichwort sagt, mit einer Hand lässt sich schlecht ein oder lässt sich kein Knoten knüpfen. Das drückt aus, dass wir eben an vielen Stellen und an vielen Dingen des Lebens auf die Hilfe und Mitarbeit von Freunden und Kollegen angewiesen sind. Die Erkenntnis, dass man zu zweit besser unterwegs ist, begegnet uns auch an vielen Stellen der Bibel. In Markus 6, Vers 7 lesen wir, dass Jesus seine Jünger aussendet, um den Juden die gute Nachricht von Gottes Reich zu bringen. Und er stattet diese Jünger richtig gut aus. Er gibt ihnen die Vollmacht, Kranke zu heilen. Er gibt ihnen die Vollmacht, Tote aufzuwecken, Aussätzige gesund zu machen. Kann man mehr Macht und Vollmacht haben? Trotzdem schickt er die Jünger nicht alleine los, sondern jeweils zu zweit. Er weiß, dass sie sich gegenseitig brauchen werden. Als die Gemeinde in Antiochia Missionare aussendet, werden zwei Christen ausgewählt, um gemeinsam Gottes Wort in Kleinasien zu verkünden. Barnabas und Saulus machen die erste Missionsreise gemeinsam. Im Spiegel habe ich eine interessante Geschichte gelesen über gelebte Freundschaft. Sie zeigt in besonderer Weise, wie mit Hilfe eines Freundes ein Ziel erreicht werden kann. Der 18-jährige Xi und der gehbehinderte 19-jährige Zhang lernten sich vor 3 Jahren in der Highschool kennen. Seitdem hilft Xi seinem Freund bei vielen täglichen Aufgaben, wie dem Wäschewaschen. Vor allem aber trägt er, und das sieht man an diesem Bild, trägt er ihn huckepack vom Wohnheim in die benachbarte Schule. Der Schulleiter sagt, Xis Hilfsbereitschaft sei ein Vorbild für alle anderen Schüler. Vor allem, da die beiden Jungen nicht miteinander verwandt seien. Er ist der bewundernswerteste Schüler von allen, sagt er. Mit seiner Hilfe habe Zhang keine einzige Stunde verpasst. Der Junge serviere seinem Freund auch alle 3 Mahlzeiten am Tag. Zhang leidet seit seiner Geburt an einer Muskelerkrankung. Und trotz dieser Einschränkung gehören die beiden zu den Besten des Jahrgangs. Für mich ist diese Geschichte nicht nur nett, sondern sie drückt für mich aus, was Freundschaft ist. Einen Weg gemeinsam gehen. Und wenn der andere zu schwach ist, um das Ziel zu erreichen, ihn auch ein Stück des Weges zu tragen. Das ist anstrengend, aber auch ungeheuer befriedigend und sinnvoll. Und wir sind ja beim Prediger auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Zu zweiten Krisenzeiten. Knapp 1000 Jahre vor Christus, als das Buch Prediger verfasst wurde, war Reisen doch noch etwas anstrengender als heute. Der Wegebau hatte damals auch noch nicht den Stand und das Niveau wie unsere Bundesautobahnen. In der Regel war man zu Fuß, mit keinem oder sehr mäßigem Schuhwerk unterwegs. Wer etwas mehr Geld hatte, konnte den Rücken eines Pferdes nutzen. Aber solch ein Pferd machte damals auch nicht immer das, was man von ihm wollte. Insbesondere, wenn Wölfe oder Löwen oder andere Raubtiere den Weg kreuzten. Vers 10 unseres Predigttextes beschreibt Menschen, die unterwegs sind. Ein Sturz, ein Unfall oder eine Verletzung auf der Reise war immer möglich. Und von denen, der allein unterwegs war, konnte das echt gefährlich sein. Wie mache ich mich auf mich aufmerksam? Wie komme ich wieder nach Hause? Bis vor 20 Jahren war das ein echtes Problem. Heute hat fast jeder ein Smartphone und mit ein paar Streicheleinheiten für das Mobilgerät hat man jemanden in der Leitung, der einen gegebenenfalls auch noch via GPS orten kann. Aber damals ein richtiges Problem. Da war es gut, in solchen Situationen eben nicht allein zu sein. Ein Weggefährte konnte aufhelfen oder Hilfe holen. Heute sehen die Gefahren und Krisen, in denen wir Freunde brauchen, anders aus. Es kann das Ende der Beziehung zu einer Freundin oder einem Freund sein, der Verlust des Arbeitsplatzes, das Verfehlen eines Prüfungsziels oder der Tod eines nahen Angehörigen. Denn wenn das Leben anders läuft, als wir es uns wünschen, ist es gut, Begleiter, ist es gut, Freunde zu haben. Glück ist doch, wenn man in Krisen und Krankheit nicht allein ist. So wie Paulus, der gemeinsam mit seinem Mitstreiter Silas im Gefängnis war, im Auftrag des Herrn unterwegs und dann festgenommen, von den Soldaten brutal ausgepeitscht und in einer nassen, kalten Gefängniszelle eingeschlossen. Und damit die beiden dann auch nicht weglaufen können, wurden sie noch in einen Holzblock gespannt. Und was machen die zwei in dieser ausweglosen Lage? Ab 24 Uhr gab es eine Lobpreisrunde im Gefängnis. Ich glaube nicht, dass diese Aktion durchgezogen worden wäre, wenn einer von beiden allein in einer Zelle gewesen wäre. Doch weil sie zu zweit waren, ermutigten sie sich gegenseitig und vergewisserten sich, wer der Herr der Lage ist. Zu zweit, damit es warm wird. Wenn zwei beieinander schlafen, können sie sich gegenseitig wärmen. Aber wie soll einer allein sich warm halten? Das hört sich nicht sehr kuschelig an, allein. Auf den ersten Blick wird nun auch klar, warum der Text den Paaren mit auf den ersten Schritt oder auf die ersten Schritte des ehelichen Lebens gegeben wird. Die zwei können sich in kalten Nächten wärmen. Ich glaube aber, dass dieser Vers weit über die Frage der körperlichen Abwärme hinausgeht. Es geht auch darum, dass Ehepaare sich ein Zuhause, eine Heimat in dieser kalten und stürmischen Welt geben können. Dabei geht es nicht nur um die Wohnung, in die ich nach der Arbeit komme, sondern um den Ort, an dem ich emotional auftanken kann. Der Ort, an dem ich Ermutigung erfahre. Der Ort, an dem mein Selbstwert gestärkt wird, an dem ich Ängste und Sorgen teilen kann. Diese Wärme und die damit verbundene notwendige Hilfe in und zum Leben ist jedoch nicht nur Paaren vorbehalten, sondern kann und soll auch von Menschen gelebt werden, die in Lebensabschnitten gemeinsam unterwegs sind, sei es im Hauskreis, in der Wohngemeinschaft während des Studiums, im Teamkreis oder im Seniorenkreis. Wir sind als Menschen darauf angewiesen, solche Beziehungen zu haben und zu leben, die uns Wärme und Kraft für den Alltag geben. Ich lade Sie ein, solche Beziehungen zu leben, den anderen zu ermutigen. Drei sind richtig stark. Der letzte Vers greift eine hebräische Zahlensymbolik auf. Ein einzelner Mensch kann leicht überwältigt werden, aber zwei wehren den Überfall ab. Noch besser sind drei. Es heißt ja, ein Seil aus drei Schnüren reißt nicht so schnell. Das ist uns ja auch vorher schon verdeutlicht worden durch das kleine Anspiel. Doch was heißt das nun konkret? Die Interpretation von zu zweit ist ja vergleichsweise einfach. Es können Freunde oder ein Ehepaar sein. Das legt der Text auch nahe, so habe ich ihn auch heute ausgelegt. Wie ist es jedoch mit der Zahl 3? Wir haben vielleicht ähnliche Bibelstellen im Hinterkopf, zu denen diese Zahlensymbolik, in denen diese Zahlensymbolik genutzt wird. Ich nenne mal zwei. 1. Timotheus 5, Vers 19. Gegen einen Ältesten nimm keine Klage an ohne zwei oder drei Zeugen. Und Matthäus 18, Vers 20, wer kennt den Vers? Bin mal gespannt. Ah, ich bin hier Doch, doch, passt, passt. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Für mich steht auch in diesen Bibelstellen die Zahl 3 anstelle einer weiteren Aufzählung von mehr als 2. Die Aussage in Matthäus 18 interpretiere ich natürlich auch dahingehend, dass Jesus auch bei denen ist, die sich zu viert oder zu fünft oder zu sechst treffen. Je mehr Schnüre ich zu einem Seil zusammenflechte, desto stabiler wird das Seil. Das hat uns, ist uns vorher sehr verdeutlicht worden. Und wenn ich ganz viele Schnüre nehme, dann wird es ein richtig stabiles Seil. Ich habe hier jetzt auch eins mitgebracht. Das ist ein Seil meines Sohnes, das zum Bergsteigen gedacht ist. Wenn ich 3, 30, 300, 3000 oder 3 Millionen, also ganz viele Menschen nehme, die gemeinsam Leben teilen und unterwegs sind, dann war das in der Bibel im Alten Testament das Volk Israel. Wenn wir diese 3, 30, 300 oder 3000 im Hinblick auf das Neue Testament betrachten, dann glaube ich, dass wir von der Gemeinde reden müssen. Und das von Salomo gewählte Bild zu verdeutlichen, hatte ich Beispiele mitgebracht, die sind aber alle schon präsentiert worden, insoweit komme ich da relativ rasch weiter. Je dicker die Schnur ist, desto schwerer ist es, diese Schnur mit der bloßen Hand zu zerreißen. Bei dieser zweiten, na, die liegt da unten, die Kinder haben sie mit. Ich habe hier vielleicht auch nochmal ein Beispiel. Also das sind 4 Fäden, also das sind 4 Fäden von, die ich aus dem Nähkasten meiner Frau geklaut habe. Und wenn ich versuche, die zu reißen, 4 Stück, da muss man sich richtig anstrengen. Bei 6 oder 8 hätte es dann wahrscheinlich nicht mehr geklappt. Zu Hause hat es nicht mal bei 4 geklappt. Aber also je dicker oder je mehr Leute da dran sind, desto schwieriger wird es, dieses Seil zu zerreißen. Und ich habe natürlich auch noch dieses Bergseil dabei. Mit diesem Seil werden Menschen beim Klettern gesichert. Und dieses Bergseil ist für mich ein Bild einer Gemeinde. Es besteht wahrscheinlich aus 30 Strängen, die selber wieder aus 3 Schnüren bestehen. Was macht ein solches Seil aus und was kann man damit machen? Die Schnüre, und das ist ja auch was ganz Wichtiges, die gehen alle in die gleiche Richtung. Also deshalb finde ich diese Schnur besser als die andere, wenn man das sieht. Also vom Prinzip her, hier sieht man noch die 3 Schnüre und hier, das geht alles in eine Richtung. Und diese Schnüre haben ihre eigene Kreativität losgelassen. Also da ist jetzt nicht eine Schnur, die sagt, ich will jetzt hier besonders schön rausschauen oder so, sondern die gehen alle in die gleiche Richtung. Sie sind in einem Ganzen aufgegangen. Und aus meiner Sicht ist das so ein bisschen ein Bild dafür, was in Matthäus 16 steht. Da sagt Jesus: Wenn jemand mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und nehme mir und folge mir nach. Es geht nicht darum, selbst im Mittelpunkt zu stehen, selbst ganz groß zu sein, sondern es geht darum, Jesus und das große Ganze im Blick zu haben. Dieses Seil ist stark und mit diesem Seil könnte man auch ein Auto anhängen, ohne dass das Seil reißt. Ein solches Seil gibt Sicherheit. Es kann in den Bergen im Fels befestigt sein und sicheren Halt geben. Und der Bergsteiger kann sich daran festhalten. Ein Seil kann Lasten tragen. Es kann dazu genutzt werden, tiefe Täler zu überwinden und Lasten anzuhängen, damit diese über diese Täler hinweg befördert werden. Und das Seil kann dazu genutzt werden, Menschen zu retten, die im Eis eingebrochen sind. Wenn es dem Eingebrochenen zugeworfen wird und er sich daran festhalten kann, wird es den Helfern möglich, ihn wieder rauszuziehen, ohne sich selber zu gefährden. Und Segelschiffe haben früher so ein Seil hinter sich hergezogen. Das vielleicht war noch ein bisschen dicker als das hier, wenn die auf große Fahrt gegangen sind. Denn damit Leute, die über Bord gegangen sind, sich dran festhalten konnten und dass man sie nachher dann wieder ins Boot gezogen hat. Und ich finde so einen Vergleich von einem solchen Tower oder von einem Seil und mit einer Gemeinde sehr eingängig. Gemeinde ist dazu da, Menschen Sicherheit im Leben zu geben, ist dazu da, Menschen zu helfen, im schwierigen Gelände des Lebens Lasten zu tragen und ist dazu da, Menschen zu retten. Was nehmen Sie aus dem heutigen Gottesdienst mit nach Hause? Was gibt dem Leben Sinn? Wenn Sie allein sind, leben Sie nicht nach dem Motto Schaffer, Häuslebauer und nicht nach der andere Schauer, sondern nehmen Sie den anderen in den Blick, bilden Sie Seilschaften, auch um das Leben zu genießen. Zweitens, suchen Sie Menschen, mit denen Sie das Leben teilen. Gemeinsam kann man viel mehr erreichen. Das muss nicht unbedingt der Lebenspartner sein, sondern das können auch Weggemeinschaften auf Zeit sein. Und Plutarch hat einmal gesagt, es ist schlimm, erst dann zu merken, dass man keine Freunde hat, wenn man Freunde nötig hat. Deshalb investieren Sie heute bereits in Freundschaften und lassen Sie sich das Zeit und vielleicht auch Geld kosten. Es lohnt sich für Ihre Freunde und auch für Sie. Und lasst uns als Gemeinde wieder enger zusammenrücken. Lasst uns eine starke Gemeinschaft sein. Wir haben wie das Seil die Aufgabe, Menschen Sicherheit zu geben, Menschen zu helfen, in schwierigen Zeiten Lasten zu tragen und vor allem Menschen zu retten. Wir hatten uns mit dem Prediger auf der Suche nach dem Sinn des Lebens gemacht, nach dem Lebensglück gemacht. Lassen Sie uns doch gemeinsam ein solches Tau sein, das Menschen Sicherheit gibt. Ein Seil, das Menschen in schwierigen Zeiten hilft, Lasten zu tragen und vor allem ein Seil, das hilft, Menschen zu retten. Das macht glücklich und das gibt Sinn.